Es ist einer mit Jesus 3,5 Jahre unterwegs gewesen, der sich zu seinen 12 Jüngern gezählt hat, sehr eng im Kontakt mit Jesus gewesen. Und am Ende hat er es doch geschafft, einen Freund, wenn man es so sagen kann, mit dem er 3,5 Jahre unterwegs war, zu verraten. Und jetzt hat sich einer die Frage gestellt, das Lied ist in Englisch, warum es ein Freund sein hat müssen, ausgerechnet ein Freund, der Jesus verraten hat. Und warum hat er einen Kuss, ausgerechnet einen Kuss, als Zeichen verwendet? Ein Kuss ist normalerweise da, um was anderes auszudrücken. Und er fragt weiter, und warum hat es ausgerechnet eine Dornenkrone sein müssen, was wir heute bei unserem Thema haben, mit Dornen gekrönt? Warum? Eine Dornenkrone auf seinen Kopf gepresst. Eigentlich hätte es die königliche sein sollen. Juwelen, Gold, wie sie sich gehört für einen König. Aber es hat eine Dornenkrone sein müssen, weil er sagt, wenn ein Mensch in dieser Welt versucht zu lieben, so wie er es dann hat, dann hat die Welt meistens nichts anderes als eine Dorne für ihn übrig. Und warum, ist seine letzte Frage in der dritten Strophe, warum hat es so ein schweres Kreuz sein müssen? Warum haben sie ihn da raufgenagelt? Er hat Menschen so geliebt, es wäre wahrscheinlich gar nicht notwendig gewesen, ihn raufzunageln. Aber es war ein Kreuz, weil ein Kreuz dafür bestimmt war, damals Diebe zu kreuzigen, Sklaven zum Beispiel, die erwischt worden sind, wenn sie gestohlen haben. Kurzer Prozess, ans Kreuz. Und er hat einen interessanten Gedanken am Ende seines Liedes, dieser Michael Carter, der das Lied geschrieben hat. Er sagt, Jesus ist deswegen dort gehängt, Diebe hängen dort. Und er ist in die Welt gekommen, um Herzen zu stehlen. Und das finde ich schön. Und ich glaube, dass er heute Abend irgendwie das tun will. Er wird nicht einbrechen, er wird nicht in dem Sinn stehlen, wie Räuber in der Welt stehen. Aber er möchte unser Herz. Und dafür ist er den Weg gegangen. Why did it have to be a friend who chose to betray the Lord? And why did he use a kiss to show them that's not what a kiss is for? Only a friend can betray a friend. A stranger has nothing to gain. And only a friend comes close enough to ever cause so much pain. Why did it have to be a heavy cross he was made to bear? And why did they nail his feet and hands? His love would have held him there. It was a cross for on a cross a thief was supposed to pay. And Jesus had come into the world to steal every heart away. Yes, Jesus had come into the world to steal every heart away.
Wir lesen heute Abend einige Bibelstellen, weil wir uns wiederum einen Überblick verschaffen wollen über die Sonderbotschaft des Matthäus. Matthäus Kapitel 21, die Stelle, die wir lasen, als wir unsere Vortragsreihe begonnen haben. Matthäus Kapitel 21 und Vers 4. Hier schickt der Herr Jesus seine Jünger, um eine Eselin zu nehmen. Kapitel 21 und Vers 4, das ist Seite 29 in diesen braunen Neuen Testamenten. Dies alles ist aber geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen des Lasttiers Jungen. Als aber die Jünger hingegangen waren und das Füllen angetan hatten, was Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie. Und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Beim ersten Vortrag redeten wir über diese Zacharia-Prophezeiung. Siehe da, euer König kommt zu euch. Aber auch einige Psalmen werden zitiert von der Volksmenge selbst. Sie zitieren aus den großen Hallel-Psalmen, Psalm 106 bis Psalm 118, Psalme, die feiern sollten das Kommen des großen Königs. Hosanna dem Sohn Davids. Das heißt nichts anderes als: Gott rette. Rette doch, o Herr, dem König Davids. Rettung in der Höhe. Aber wie wird Gott retten? Das ist die Frage, die uns beschäftigt heute Abend. Schauen wir die Antwort an, eine Teilantwort in Kapitel 26. Und Vers 26. Bei der Einsetzung der Kommunion, etwas, was ich übrigens jeden Sonntag feiere, etwas, worauf ich mich freue, ich habe bloß 1050 Mal, glaube ich, Kommunion genommen als überzeugter Christ. Es wird mir nie aber alt. Es drückt aus das, was mein Lebensinhalt ist. Und wenn du dich nicht triffst mit Christen, um des Herrn so zu gedenken, dann bist du wirklich arm und weißt es wahrscheinlich nicht. In die tiefere Bedeutung dieses Mahls reinzudringen, ist eine wunderbare Sache. Kapitel 26 und Vers 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern, und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wie wird Gott retten, war die Frage eingangs. Dies ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, das für die Sünden vieler zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Kapitel 26, ab Vers 36 dann, Gethsemane. Dann kommt Jesus mit ihnen an, an ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, das ist Jakobus und Johannes, mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dreimal ging er hin und ernstlich betete dieses Gebet. Vers 45. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft den fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in die Sünderhände überliefert. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Und dann nehmen sie ihn fest im Garten. Und wir lesen jetzt ab Vers 47 bis 54 nehmen sie ihn fest. Wir lesen ab Vers 50. Jesus sagte zu Judas Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie herzu und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, Petrus, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert wieder an den Ort, an seinen Ort. Denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könne und er mir mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Und zum Schluss, Kapitel 27, Vers 27. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Schar. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um. Sie flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hinausgezogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trage. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Und als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie befestigten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten, einer zur Linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist. So steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten ihn auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf diese Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft in Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte. Und die Felsen zerrissen, und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschehen, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und zum Schluss, das Kapitel der Bibel, an dem dieses Kapitel von Matthäus Evangelium in Anlehnung geschrieben wurde, Psalm 22. Ein uraltes Lied, geschrieben 1000 Jahre vor Christus, gesungen in allen Synagogen, ein Lied der großen Liedermacher, der König David, geschrieben nach einer Melodie, Hirschkuh der Morgenröte, das klingt wie ein Volkslied aus dem Pongau. Aber die Botschaft ist nicht lustig, lesen wir. Und ich entschuldige mich, dass wir so viel lesen heute Abend, aber ich will, dass ihr irgendwie einen Überblick bekommt von dem, was Matthäus betonen will. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestirns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen und schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt. Er hat ihm vertraut. Der rette ihn, befreie ihn. Denn er hat ja Gefallen an ihn. Ja. Du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meine Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nah. denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Basan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt und wie ein Brüller, ein brüllender und reißender Löwe. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und all meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. In den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich. Sie teilen meine Kleider unter sich. Und über mein Gewand werfen sie das los. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus des Hundes Pranke. Errette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. Verkündigen werde ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn gefürchtet, lobt ihn, alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch nicht vor ihm, scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Als er schrie zu ihm, hörte er. Ein Lied gesungen 1000 Jahre vor Christus, das auf eine einzigartige und eindringliche Art und Weise uns zeigt, den Herzenszustand des Messias, der 1000 Jahre später durch Kreuzigung zugrunde gehen würde. Und dann doch nicht von Tod, aber doch aus dem Tod heraus gerettet würde. Der Jubelgesang der Bewohner Jerusalems krönt ihn. Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn, des großen Königs. Heil dem König. Wohl dem König. 5 Tage später sangen sie ein neues Lied. Kreuzigt ihn. 5 Tage früher krönt ihn. Der Sohn des Menschen war wohl in die Menschenhände überliefert. Juden und Römer vereinten sich in der Verspottung und Peinigung dieses Mannes. Dann kam es zur Krönung, tatsächlicher Krönung des Judenkönigs. Sie erhoben ihn auf seinen Thron. Sie krönten ihn, aber mit Dornen. Die Krönung des Königs mit Dornen. Oh, wie kann das sein? Und was soll das bedeuten? Und wer ist schuld an so einer Untat? Heute Morgen um 6:30, als ich mit meiner 17-jährigen Tochter diese Stelle gelesen habe und habe versucht, mit ihr dabei das für Matthäus typische irgendwie festzustellen, seine Sonderbotschaft hier bei der Kreuzigung zu verstehen, sagte ich: Jennifer, ich weiß nicht, was genau ich heute Abend sage. Aber es wird etwas sein über das Vertrauen, über das Thema Vertrauen auf Gott. Jenny, ich verstehe den Text nicht ganz, aber wenn ich ihn verstehe, was Matthäus sagen will, dann stand unsere ewige Errettung hier auf der Messerschneide. alles hing von dem Vertrauen des Königs auf seinen Gott ab. Alles hing von dem Glauben Jesu Christi ab. Wir sahen es heute: Hosanna, rette doch. O Herr, rette doch, sangen die Leute. Wie wird die Rettung des Herrn aber eingeführt werden? Durch die Ankunft eines siegreichen Königs, der kommt, der das Volk von dem römischen Joch befreit, der eine populäre politische Bewegung einführt und die Begeisterung und die Mittel der Volksmengen einspannt, um die Macht Rom zu brechen? Ist das, wie der König kommen wird, um Rettung zu bringen? O Freunde, die oberflächliche Begeisterung der Mengen hat Jesus nie beeindruckt. Begeisterung taugt nicht. Das Volk ehrt mich mit ihren Lippen, sagt Gott, aber ihr Herz ist weit, weit weg von mir entfernt. Der König muss von seinem königlichen Reittier herabsteigen. Er wird in die Knie gehen. O sehen dort im Garten, der König betet. Bedrängt und so beängstigt über das, was ihm bevorstand, dass er begann zu schwitzen und sein Schweiß floss wie Blutestropfen. Lukas sagt, dass Gott einen Engel schickte. Er wäre zusammengebrochen, andernfalls seine Menschheit überfordert. Er will wissen, Gott, gibt es einen anderen Weg? O Gott, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es irgendeine andere Alternative gibt, Menschen zu retten, dann lass diesen Leidenskelch, diesen Kelch deines gerechten Zornes an mich vorübergehen. Gibt es irgendeine Alternative, irgendeinen anderen Weg, Adams gefallene Rasse zu erretten? Dreimal schreit er zu Gott. Und die Antwort: Er wird Gott vertrauen müssen, ihm gehorchen müssen. Es gibt keine andere Alternative als das Kreuz. Ein anderer der apostolischen Schar sagt es so in der Bibel: Durch den Gehorsam des einen wurden die vielen zur Gerechtigkeit verholfen. Wisst ihr, durch den Ungehorsam Adams durchdrang Sünde und der Tod die ganze Rasse. Schau, wie unsere Welt jetzt ausschaut. Und selbst die Neigung und der Hang unseres Herzens. Wie wird Gott das zurechtrücken, was durch Sünde auf den Spiel gesetzt ist und verloren ist? Durch den Ungehorsam einen und den Ungehorsam vielen so kaputt gemacht wurde in dieser Welt. Die Antwort: Durch den Gehorsam des einen werden viele zur Stellung der Gerechtigkeit verholfen. Er erniedrigte sich. Er verließ den königlichen Reit, das königliche Reittier, und erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, zum Verbrecherstod am Kreuz. In Vers 27 bis 38 stehen die Römer hier im Mittelpunkt der Berichterstattung. Sie spotteten ihn mit seinem Amt. Ah, Judenkönig du! Wir haben ein königliches Gewand für dich. Und sie zogen ihm ein scharlachrotes Gewand um. Königliche Farbe. Gaben ihm ein Zepter, ein Rohr, sowie ein Besenstiel in die Hand. Und krönten ihn mit einer Krone aus Dornen verflochten. Sie krönten ihn mit Dornen, huldigten ihn, spuckten in sein Gesicht, schlugen ihn mit seinem Spottzepter und misshandelten ihn. Und dann in Vers 34, man denkt hier in Anlehnung an Psalm 29, sie boten ihm Galle an. Jesus kostete die Galle. Und er sagte Nein zu ihr Betäubungsmittel. Das war eine milde Betäubung für die Gekreuzigten. Nein, er wollte es nicht, sagt der Text. Beim vollen Bewusstsein ist er in den Tod gegangen. Psalm 22 sagt aber auch, dass die Henker losten seine Kleider. Sie warfen das los über seine einzige Habseligkeiten. Und dann lesen wir im Vers 37 von der höhnischen Anklageschrift des Pilatus. Der wollte wirklich den Juden einen Doch auswischen. Er sagte, Jesus, der König der Juden, in drei Sprachen, auf das alle verstehen konnten, der König der Juden. Ha! Ein grausamer, schandvoller Tod hat er gelitten. Was für eine Blamage für die Juden. Kapitel 27, Vers 38 bis 44 sind nicht die Römer, sondern die Juden in den Brennpunkt der Erzählung gerückt. Zunächst die Vorbeigehenden, dann die Kirchenfürsten und schließlich auch die Mitgekreuzigten verspotteten ihn. Auch sie gaben ihren Senf dazu. Vers 39 bis 40, wiederum in Anlehnung an Psalm 22, die Juden gehen hin und her vor dem Kreuz und sie schütteln den Kopf über ihn. Sie verspotten ihn mit seinen Ansprüchen und seiner Person. Du hast aber groß geredet, Jesus. Aha, den Tempel, den Herodes gebaut hat in etwa 40 Jahren, willst du ihn niederreißen auf einmal in drei Tage wieder errichten. Du redest aber groß. Du willst der König Israels, der Sohn Gottes sein. Rette dich selbst, wenn du so groß bist. Vers 41 bis 43, die damalige Kirchenfürsten sind sogar ärger als das Volk, höhnischer. Andere hat er gerettet, aber sich selbst vermag er nicht zu erretten. Wir wollen glauben an Israels König. Wenn du der König Israels bist, gib uns Anlass und Grund, dir zu glauben. Mach einen kleinen Glaubensschritt vom Kreuz herab. Das ist nicht viel verlangt von einer würdigen Persönlichkeit wie dir. Du willst der erwählte König Israel sein, so rette dich selbst, wenn du der bist. Und dann schließlich verhöhnten sie ihn mit seinem Gottesvertrauen. Und das ist wirklich unter der Gürtellinie. Psalm 22 redet immer wieder von seinem Vertrauen. Oh Gott, du bist mein Gott. Alle von Israels Vätern, egal wie verkehrt sie waren hin und wieder, sie hast du nie im Stich gelassen. Als sie sich im Glauben an dich gewandt haben, hast du sie immer gerettet. Und ich bin auf dich geworfen von Mutterschoß an. Ich bin in innige Gemeinschaft mit dir gewesen seit meiner Geburt. Ich vertraue dir, Gott. Lass mich nicht im Stich. Rette mich von bösen Menschen. Rette mich. Er vertraute auf Gott, sagen die religiösen Führer. Lass Gott ihn erretten, wenn er Gefallen an ihm gefunden hat. Wenn Gott ihn liebt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Oh, wie dramatisch kann Matthäus sein. Mit Dornen gekrönt hängt hier der König auf einem Schandpfahl. Die Rettung der Welt steht auf dem Spiel. Der Gottmensch, der allmächtige Schöpfer dieses Universums, der so viel gerettet hat, wird so frech herausgefordert, sich selbst zu retten. Und in diesem Text in Matthäus haben wir viermal gelesen von der Rettung des Christus. Rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt. Und schließlich Vers 49, wir schauen, ob Elia, der große Prophet, kommt, um ihn zu retten. So frech fordern sie ihn heraus. Und selbst der Himmel wird herausgefordert. Wenn du jemals in deinem Leben Anlass gesucht hast, oder wenn du Anlass jetzt suchst, zu behaupten, dass Gott dich nicht liebt. Hier kommt der Moment in der Geschichte, wenn Gott jemals versucht wäre, Menschen fallen zu lassen, ich verstehe wirklich, in Wirklichkeit nicht, warum er diese Welt nicht zerschmettert hat in das Nichts. Die Ansprüche seines Sohnes waren verdreht in seinem Mund. Seine königliche Würde durch den Dreck gezogen im Moment, als er hier im Glauben kämpfte ums Überleben. Wird er mit seinem eigenen Vertrauen verhöhnt? Und schließlich die Liebe Gottes für seinen ewigen Sohn wird in Frage gestellt. Die Führer sagen, so liebst du Jesus Gott? Wenn du ihn liebst, wenn er wirklich dein Sohn ist, dann rette ihn. Diese freche Herausforderung gegen den Himmel geschleudert. Und in dem Moment sind 12 Legionen von Engeln in Bereitschaft. Mit Schwerter umgürtet sitzen sie zu Pferde und erwarten ein Wort. Und der ganze Himmel hält sein Atem. Petrus wollte ihn verteidigen und jetzt ist Gott persönlich herausgefordert von bösen Menschen. Wenn du diesen liebst, dann rette ihn. Unten hängt der Sohn seiner Liebe, verspottet, verachtet, mit Speichel an seinem Gesicht, mit seinem Bart ausgerissen. Mit Dornen gekrönt. Liebt dich Gott? Herausgefordert mit der Liebe für seinen Sohn. Wie sieht Gottes Liebe für dich heute Abend aus im Vergleich mit seiner Liebe für seinen ewigen Sohn? Sie haben seine Liebe herausgefordert. Unten hängt der Sohn der Liebe mit Spucke auf seinem Bart. Wie wird der Himmel regieren? Die Antwort ist in Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema, Sabatani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist des Himmels Antwort. Schweigen. Gott kehrt seinen Rücken seinem Geliebten. Und die Frage, die viele Leidenden verfolgt, wurde von seinem Herzen entrissen. Warum? Hast du das je gefragt? Hier, ohne seinen Willen, kommt der Schrei aus den Tiefen seines Herzens. Oh Gott, meine Jünger haben mich verlassen, meine eigenen Brüder verstehen mich nicht. Aber warum hast du, mein Gott, mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen, fern von meiner Rettung, lassen wir, sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tagen, du antwortest nicht, und bei Nacht, und mir wird keine Ruhe. Schreibt der Psalmist. Warum wurde Jesus, der König, mit Dornen gekrönt? Warum noch mehr wurde er von Gott in Stich gelassen am Kreuz? 3 Stunden lang weigerte die Sonne, ihr Licht abzugeben auf diese Erde. Als Gott seinen Rücken den Geliebten gekehrt hat. Wer ist dafür verantwortlich? Sicherlich die Römer sind verantwortlich. Der verantwortliche Römer wollte seine Hände waschen und von der Schuld dieses Mannes. Er sagte, ich bin unschuldig an dem Blut dieses Mannes. Aber wissen, dass diese Zeremonie ihn nicht von Schuld befreite. Aber Jesus sagte ihm, Pilatus, wer dir mich überliefert hat, der hat die größte Schuld. Ja, die Juden waren schuldig. Die Henker des Herrn, diese arme Heiden, diese Römer. Jesus deutet auf die lindernden Umstände. Er sagte, oh Gott, vergib ihnen, denn sie wissen wahrlich nicht, was sie tun. Die Juden, sie schrien sein Blut auf uns und unsere Kinder. Und leider blieb die Nation in ihrem Unglauben und starrte in ihrer Verwerfung des Herrn. 70 Jahre nach Christus in der gleichen Generation kamen die Legionen unter Titus und machte Jerusalem dem Boden gleich. Die Juden wurden zerstreut in der ganzen damaligen Welt. Jüdische Sklaven waren so billig, dass schließlich sie kostenlos zu vergeben waren in Alexandrien. Ja, die Juden waren auch schuld. Aber Gott? War er nicht auch daran schuld? Betete Jesus nicht mein Wille, sondern dein geschehe? Offenbar war es Gottes Wille, dass er am Kreuz starb. Wir lesen weiter in den Propheten, es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Das war die Frage der religiösen Führung. Wenn Gott Gefallen an diesen hat, warum rettet er ihn nicht? Immer wieder hatte Gott sein Gefallen kundgetan. Bei der Geburt, die Engel sangen davon. Sie sagten, Herrlichkeit Gottes in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Deswegen ist Jesus gekommen. Bei seiner Taufe konnte der Himmel sich nicht zurückhalten. Gott sagte, siehe, das ist mein geliebter Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Bei seiner Verklärung und immer wieder in sein Leben hat Gott sein Wohlgefallen für seinen Sohn ihm sichtbar bezeugt. Aber jetzt lesen wir, Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, auf dass er sein Leben als Schuldopfer einsetzt und viele zur Gerechtigkeit verhilft. Das sind die Worte des Propheten im Alten Testament. Aber wir, sind wir nicht schuldig? Da wir doch 20 Jahrhunderte bald später leben? Doch. Wir tragen Mitschuld. Unter dem Strick sind wir die Todesursache. Wir tragen Schuld an diesem Tod. Vers 7, Kapitel 7, oder 42, Vers Kapitel 27, Vers 42, Entschuldigung. Die religiöse Führer spotteten ihn. Andere hat er gerettet. Sich selbst aber kann er nicht retten. In Wahrheit war diese Aussage paradox. Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Wenn er andere retten würde, konnte er unmöglich sich selbst retten. Siehe wiederum den knienden König im Schatten des Kreuzes im Garten Gethsemane, als er betete. Mein Vater, er appelliert zu ihm aufgrund seiner einzigartigen Beziehung. Mein Vater, nicht unser Vater im Himmel, er hat nie so gebetet, das ist unser Gebet. Er konnte sagen, mein Vater, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es einen anderen Weg gibt, Menschen zu retten, aber nicht mein Wille, sondern dein geschehe. Es war der einzige Weg. Ja, du und ich, wir sind schuld. Weil er kam zu sterben für uns. Wir lesen in Kapitel 26, Vers 28. Er nahm einen Schlauch Rotwein, goss ihn in einen Kelch. Es war kein schöner Brauch, kein Abschiedsfeier von seinen Jüngern. Es war nicht ein Symbol seines bevorstehenden Heldentotes. Es war nicht wie Nelson Mandela, der schöne Worte spricht, während er im Gefängnis war für sein Volk oder besser gesagt für seine politischen Ideen. Er sagte, dies soll euch immer wieder daran erinnern, dass mein Blut vergossen wurde, auf das viele Vergebung ihrer Sünden bekommen. Darum ist er gestorben. Für die Vergebung der Sünden vieler Menschen. Ja, wir sind sündig. Sündig. Präsident Havel von der CSFR sagt in seiner Neujahrsrede letztes Jahr, während der letzten 40 Jahren haben wir zu diesem Anlass Variationen am gleichen Thema immer wieder gehört. So viele Millionen Tonnen Stahl haben wir produziert. Wir sind alle glücklich. Wir haben unsere Regierung vertraut und schöne Zukunftsperspektiven eröffnen sich vor uns. Ich meine nicht, dass Sie es wollen, dass ich dieses Amt bekleide, um dieselbe Lügen zu verbreiten. Wir leben in einem ruinierten moralischen Klima. Wir sind moralisch erkrankt, weil wir gewohnt sind, eine Sache zu sagen und eine andere zu denken. Wir haben gelernt, an nichts zu glauben, einander keine Beachtung zu schenken, sich nur um uns selbst zu sorgen. Ideen wie Liebe, Freundschaft, Barmherzigkeit, Demut oder Vergebung haben für uns ihren Inhalt verloren. Jawohl, Präsident Havel, du hast es wohl gesagt. Moralisch sind wir erkrankt, und so wie im Großen, so im Kleinen. Letzte Woche lasen wir in der Bergpredigt, dass Gott nicht nur die Sünde verurteilt, die in der Tat ausgeführt wird, sondern er verfolgt dieses schreckliche Tier in seinen Bau zurück in das menschliche Herz. Nicht nur die Taten, sondern die Worte, die sündigen Gedanken und falsche Motive missfallen ihm. Wir sind moralisch bankrott, dem Gericht geweiht, auf uns gestellt. Wir bedürfen seiner Rettung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, will Jesus wissen. Und die Antwort auf seine Frage kommt zwei Verse später. Doch du, o Gott, bist heilig. Gott ist heilig. Absolut rein moralisch, ohne irgendeinen Fehl in seinem Charakter. Abgesondert von Sünde und abgesondert von Menschen, die weiterleben in ihrer Sünde. Gott ist zu rein, Kontakt zu pflegen mit Menschen, die lieber Sünde genießen als ihn. Doch du bist heilig, sagte Jesus. Und daher musste Gott seinen Sohn ans Kreuz geben. Jesaja sagte so, das Ohr des Herrn ist nicht so taub, dass er deine Gebete nicht hören kann, sein Arm nicht so kurz, dass er dich nicht erreichen könnte. Aber deine Sünden haben eine Scheidung gemacht zwischen dir und deinem Gott. Du dringst nicht durch, weil deine Sünde dich trennt von Gott. So sagt der Prophet, so sagen die Apostel an mehreren Stellen. In Kapitel 27, Vers 51 lesen wir, Jesus schrie mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Ein riesiger Vorhang. Josephus, der jüdische Geschichtler, der im Auftrag des römischen Kaisers schrieb, sagte, dass es 200 Männer bedurfte, diesen Vorhang aufzuhängen. Das war so dick und so riesen, der ganze Tempel wurde abgetrennt in zwei Stücken im Heiligtum und in das Allerheiligste. Und der Weg wurde gesperrt durch einen Vorhang. Es war, als ob Gott sagen wollte mit einem riesigen, herrlichen Schild, kein Zutritt. Denn du bist heilig, sagte Jesus. Gottes Heiligkeit, abgesondert von Menschen. Menschen konnten nicht durchdringen zu der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und was geschah, als Jesus am Kreuz starb? Unsichtbare Hände nahmen diesen riesigen Vorhang und zerrissen ihn von oben nach unten und den Weg frei zu machen zu einer persönlichen Beziehung mit Gott. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr Jesus dir zumindest drei Dinge über deine Sünde sagen will heute Abend. Erstens, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde, die Seele, die sündigt, sie soll sterben, sagt das Alte Testament. Sünde trennt dich von Gott. Und das biblische Wort Tod heißt nichts anderes als Trennung oder Scheidung. Wir benutzen das auch in unserer Sprache. Wir reden von jemandem, der verschieden ist. Wir reden von der Scheidung durch den Tod, von uns geschieden. Der körperliche Tod trennt unser Sichtbares von unserem unsichtbaren Wesen, von unserer Persönlichkeit. Es heißt, dass wenn ich in meinen Sünden bin, Gott keine Kommunikation mit mir haben kann. Ich bin abgeschnitten von der Lebensquelle. Geistlich gesprochen bin ich tot. Physisch sehr lebhaft bin ich zumindest. Aber wenn ich keine Beziehung mit Gott habe, ich bin abgeschnitten, als ob meine Stromkabel zu Gott abgeschnitten wäre. Ich laufe zwar weiter auf Batterien als Sünde, aber es wird einmal zu Ende gehen. Das Erste, der Lohn der Sünde, sagt die Bibel, ist der Tod. Und die geistliche Trennung von Gott ist das, was wir geerntet haben durch unser schuldhaftes Verhalten. Zweite Sache, die Gott sagen will, glaube ich, heute Abend. Sünde wird dich endgültig und ewig von Gott trennen, wenn etwas Radikales nicht passiert in dein Leben. Früher habe ich irgendwie mich aufgebäumt gegen diese Aussage, die Hölle ist hier auf Erden. Bin ich drauf gekommen, das stimmt tatsächlich. Für viele ist das Erdenleben nichts anderes als eine Vorstufe von der Hölle. Sie leben von Gott getrennt und tun, als ob der Sinn des Lebens wäre der Genuss von Gottes Gaben ohne den Geber. Sie wollen ihn nicht, sie kehren ihm den Rücken, sie wollen keine Beziehung mit Gott. Und eines Tages wird die Trennung eine endgültige sein. Das Dritte, ich sagte beim Zweiten, Sünde wird dich endgültig und ewig von Gott trennen, es sei denn, dass etwas Radikales nicht passiert. Drittens, das Radikale. Wegen meiner und deiner Sünden musste Jesus auf diesem Schandpfahl am Kreuz sterben. Er musste den Verbrechertod erleiden für mich und für dich, was wir verbrochen haben. Er wurde schließlich von seinem Gott verlassen. Ich bin aber nicht so schlecht, sagst du. Du bist doch ein Sünder. Ich gehe davon aus, dass viele von uns in diesem Zimmer wirklich viele Tugenden in ihrem Leben haben, Vorbilder sind in einer oder in der anderen Beziehung. Das will ich nicht in Frage stellen heute Abend. Aber alle von uns haben gesündigt. Jesus war nicht bloß für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Er war gestorben ganz persönlich für meine und für deine Sünden. Und wenn unsere Sünden nicht für die Kreuzigung verantwortlich sind, dann trägt das Kreuz keine Verantwortung für unsere Sünde. Ich möchte das wiederholen. Noch ein bisschen persönlicher sagen. Wenn du nicht bereit bist zu sagen, dass du auch eine Ursache, für dich die Hauptursache des Todes des Herrn Jesus bist, wenn du nicht verantwortlich bist wegen deiner Sünde, für die er starb, dann trägt sein Kreuz keine Verantwortung für dich. Das heißt, du bist auf dich gestellt und du wirst selber in der Ewigkeit für deine Sünden bezahlen. Deswegen ist Jesus am Kreuz gehangen. Ich bin nicht hier heute Abend, eine gehässige Rede zu haben. Ich bin hier, zu erklären, wie sehr Gott dich liebt. Konfrontiert mit der Herausforderung, liebst du ihn, dann setz ihn frei. Liebst du ihn, dann rette ihn Gott. Hat Gott Christus nicht gerettet, wieso? Weil er dich so sehr liebt. Das ist der einzige Grund. Er hatte keinen Spaß an das Leiden seines Sohnes. Überhaupt nicht. Gott ist nicht pervers, ist kein Sadist. Er liebte dich so sehr, dass der Preis nicht zu hoch war, der Tod seines eigenen Sohnes. von unserer Verantwortung. Sieh die Nägel in seine Hände. Weißt du, wie man in der gehörlosen Sprache sagt, Jesus? Sagt man so, Jesus. Jesus. Er ist der Mann mit den durchbohrten Händen. Seht seine Hände und denk an unsere Handlungen, an deine. Sieh seine durchbohrte Füße und denk an manche Wege, die du geschritten bist in deinem Leben. Sieh den Stirn mit Dornen gekrönt und überlege, welche Gedanken du gehegt und gepflegt hast und dich auch in Gedanken aufgelehnt hast gegen Gott. Sieh sein durchstockenes Herz und denk vielleicht an manchen Eigenwillen in deinem Leben. Warum die Kreuzigung? Warum hast du mich verlassen, will er wissen. Warum? Ganz einfach. Andere, auch dich, wollte er retten. Folglich konnte er sich selbst nicht erretten. Es war der einzige Weg. Er nahm unsere Schuld auf sich und trug freiwillig die Strafe, die wir verdienten. Wie wir letzte Woche miteinander gelesen haben, hier zitiert der heilige Petrus den Propheten Jesajas, der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden. Das kann von keinem von uns gesagt werden heute Abend, der unsere Sünden an seinem Leib selbst auf dem Holz getragen hat, damit wir der Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit aber leben. Er trug meine und deine Schuld. Darum hat Gott ihn verlassen, weil Gott ein heiliger Gott ist. Und weil Gott konfrontiert mit dem, was ich bin und angestellt habe, nicht mit Gefallen, Wohlgefallen schauen kann auf das, was ich getan habe. Und als Jesus damit behaftet war am Kreuz, mit dem, was wir getan haben, Gott konnte nicht mehr schauen. Gott kehrte ihm den Rücken und ließ ihn alleine zu leiden, getrennt von Gott für unsere Schuld. Wir haben es auch letzte Woche gelesen in 2. Korintherbrief. Paulus plädiert, lasst euch mit Gott versöhnen, denn der Sünde nicht kannte, das war Jesus, er kannte Sünde nicht, hat Gott zur Sünde oder zum Sündopfer gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Gott sah in Jesus ein Opfer behaftet mit Sünde. Und kehrte ihm den Rücken. Im Psalm 69 lesen wir wiederum einen messianischen Psalm. Der gleiche Psalm, der sagt uns, dass der Messias am Kreuz mit Essig gespeist wird, dass er Galle zur Trank bekommen würde, dass seine Brüder, seine eigene Mutter eine Zeit lang ihn nicht verstehen und man ihn verhöhnen würde. Der gleiche Psalm sagte, wer den du zerschlagen hast, haben sie verfolgt. All dieses Spotten des Herrn Jesus, all der Hohn, den wir gelesen haben heute Abend, das war bloß das, was sterbliche Menschen ihn antun konnten. Viel schlimmer noch, war es, dass ihr hang auf einem Kreuz beladen mit der Schuld der Sünde. Und all das, was heilig war in seiner Persönlichkeit, schrie gegen den Kontakt mit unserer Schuld. Und noch dazu, Gott hat den Zorn, den er empfindet in seiner Gerechtigkeit gegenüber Schuld, über Sünde, auf ihn ausgegossen. Gott hat ihn geschlagen. Den schrecklichen Hohn der Leute erduldete der Herr. Dort in der Mittagsfinsternis hing er von Gott verlassen und verwaist. Und obwohl der Himmel schwieg, vertraute er auf Gott und seine Treue. Er vertraute einem Gott, der nicht lügen konnte. Gott hörte seinen Schrei und rettete ihn aus dem Tod. Ich möchte euch ehrlich sagen, heute, als ich diese Texte wiederum gelesen habe, wurde mir zum ersten Mal wirklich groß, dass ich gerettet bin durch den Glauben des Herrn Jesus. Wenn Menschen alles in seinem Mund verdrehten, wenn sie ihn spotteten mit seinem Amt, mit seiner Person, mit seinen Äußerungen und selbst mit seinen Taten. Als sie Gott herausforderten und selbst die Liebe Gottes und seinen Glauben in Frage stellten, er blieb allein in der Finsternis davon überzeugt, Gott ist treu. Er hat es versprochen, er wird mir aus diesem Tod erretten. Freunde, das ist Glaube. Nicht etwas denken, obwohl du weißt, dass es nicht wahr ist. Dir von etwas überreden, was du weißt, eh nicht stimmt. Der Glaube hat das sicherste Objekt, den sichersten Objekt und das festeste Fundament in diesem Weltall. Es ist die Zusage eines Gottes, der nicht lügen kann. So was heißt das für uns heute Abend? Das ist, warum er mit Dornen gekrönt wurde. Das ist, warum Gott ihn verlassen hat und bestraft hat. Okay, jetzt bist du an der Reihe. Er wollte dich retten, deswegen konnte er sich nicht retten. Jetzt, wie kannst du errettet werden? Er möchte es ganz einfach sagen. Einmal fragte ein Mann mit sehr wenig Bibelwissen, ein Kerkermeister in einer heidnischen Stadt, fragte einen Apostel, Herr, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und der Apostel Paulus antwortete, vertraue auf den Herrn und du wirst errettet werden. Ich sage, das ist so einfach. Das ist das apostolische Wort. Ich könnte es mit 100 Bibeltexten sagen, aber die Zeit reicht nicht aus heute Abend. Ich glaube eh. Ja, was glaubst du? Hat dein Glaube Spuren in dein Leben hinterlassen? Woran glaubst du? An deine Erziehung, an deine Glaubensgemeinschaft, an deine eigene Güte? Glaube heißt, sich jemand anvertrauen. Es heißt, sich auf jemand verlassen. Ich möchte mit euch ein Bibelwort zum Schluss vorlesen. Aus Epheser Kapitel 2, Vers 8, Seite 241. Irgendwie, wenn man es mit einem Vers sagen muss, hier ist ein guter. Epheser 2, 8. Wie werden wir errettet, ist die Frage. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Gnade heißt nichts anderes als Gottes unverdiente Gunst. Ein alter Prediger sagte einmal, Die Gnade Gottes ist Gottes unverdiente Gunst für diejenigen, die das Gegenteil verdient haben. Und das ist wahr. Wir haben Gunst nicht verdient. Errettung ist kommt aus dem Ursprung des Herzens eines Gottes, der uns wohlgesonnen ist, obwohl wir es nicht verdient haben. Denn aus Gnade seid ihr errettet, wie durch Glauben. Das ist auf unserer Seite, von Gottes Seite Gnade, unserer Seite Glaube. Und der Glaube oder das Vertrauen auf Gott ist nichts anderes als eine leere Hand, mit der wir Gottes Gabe empfangen. Denn es ist nicht aus euch, sagt der Text. Errettung findet seinen Ursprung nicht in mir, Gottes Gabe ist es. Eine Gabe kannst du nicht verdienen. Lässt du mich ein zum Essen? Ich meine, das ist kein schlechter Vorschlag. Gegen Essen habe ich grundsätzlich nichts. Grundsätzlich. Gegen manche Gerichte habe ich ein bisschen. Aber lässt du mich zum Essen ein und bietest mir eine schöne Lasagne an und ich esse dein Lasagne und trinke deinen Wein und dann am Ende sage, das war hervorragend. Und ich lege ein Hunderter auf den Tisch. Wie empfindest du das? Kannst nicht bezahlen für Gastfreundschaft, oder? Kannst nicht bezahlen für eine Gabe. Es ist nicht aus uns. Gottes Gabe ist es. Du kannst unmöglich etwas tun für dein Heil. Alles, was du tun kannst, wenn du etwas was dafür bezahlen willst, deine guten Werke oder deine Religiosität, ist der Verdienst des Herrn Jesus zu schmälern. Es ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Wieso? Damit niemand sich rühme. Wenn ich so gut sein könnte und nach all meinen Bemühen doch durch meine Bemühungen gerettet werden könnte, dann könnte ich schließlich sagen, bah Gott, ich habe es geschafft. Ich war gut genug. Ah, dieser arme Andy, er hat es nicht geschafft anscheinend. Und konnte gut singen, aber naja, wenn es ging um gute Werke, war ich ihm voraus? Nein, nein. Diesen Lärm will Gott nicht hören. Nur einer wird im Himmel gerühmt, und das ist das Lamm, das sich für uns hingegeben hat. Und so, wenn du errettet werden willst, musst du ihm vertrauen. Sag, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, er hat ewiges Leben. Er kommt niemals ins Gericht. Er ist schon aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist das Wort Jesu Christi. Vertraust du ihm? Vertraust du Gott und das, was er sagt? Das ist wie der Retter der Welt das Heil bewirkte. Er glaubte Gott. Wenn alles da widersprochen hat, er blieb standhaft im Glauben. Wie wirst du gerettet deinerseits? Durch Glauben. Und Glauben allein. Du wirst Gottes Wort für dich in Anspruch nehmen müssen. Du wirst dein Kreuz auf dich nehmen, sozusagen. Wie Simon in dieser Geschichte. Und du wirst Gott nachfolgen. Oder anders gesagt, wie wir sagten letzte Woche, du wirst deine geistliche Armut anerkennen. Du wirst trauern und zu ihm in aller Demut kommen. Und dein Hunger nach Gerechtigkeit stillen darin, dass du siehst, dass Jesus deine Gerechtigkeit ist. Und du wirst glauben, an ihm. So wirst du gerettet werden. Ich möchte zum Schluss beten heute Abend. Ich erinnere euch daran, entweder heute Abend oder nächste Woche euer Zettel abzugeben. Komm nochmal. Aber zum Schluss möchte ich beten. Und ich werde etwas tun, was ich selten oder vielleicht nur einmal in meinem Leben getan habe. Ich werde beten heute Abend als Hilfestellung. Was ich beten würde, wäre ich ein Hörer heute Abend, der gesehen hat, dass er sündhaftig ist und er braucht Jesus. Und er will das annehmen, was Gott ihm entgegenstreckt, die Gabe der Errettung. Wenn du errettet werden wirst und ich zum Ausdruck bringe, was du in deinem Herzen findest, dann in deinem Herzen bete nach, was ich sage. Wenn du das wirklich empfindest. Das ist kein Druckmittel. Ich tue das nicht als psychologischer Trick oder Druckmittel, sondern als Hilfe für diejenigen, die eine Wende im Leben machen wollen und diesem Jesus nachfolgen wollen im Glauben. Beten wir zusammen. Unser Vater, ich bin jedenfalls wirklich bewegt heute Abend, wenn ich sehe, was die Menschen zu deinem Sohn getan haben und dann, was du zugelassen lassen hast. Und dann, wenn ich das Gericht sehe, das du ausgeübt hast am Kreuz. Ich bin wirklich sehr bewegt im Herzen, wenn ich sehe, dass ihr, dieser Sohn Gottes, im Glauben verharrte, deine Zusage wirklich beherzigt hat und dir vertraut hat. Oh Gott, ich sehe, dass ich ein Sünder bin, dass ich auch eine Ursache bin für dieses furchtbare Leiden. Ich möchte nicht weiter in Sünde leben. Ich möchte zurück zu dir kehren. Der Herr Jesus hat gesagt, er vergießt sein Blut für die Sünden vieler Menschen. Oh Gott, ich danke dir, dass er gestorben ist für meine Sünden. Ich vertraue dir und vertraue mich dir an und diesem großen Werk an, das der Herr Jesus am Kreuz getan hat. Herr Jesus, ich glaube dir, wenn du sagst, du möchtest mir retten. Ich danke dir dafür. Amen.